Wir sind mitten in einem Kapitel, na stimmt nicht, wir sind am Anfang eines Kapitels mit dem Titel Werkzeuge und schauen mal, wie weit wir da heute kommen. Das ist ein nicht sehr langes, aber dichtes Kapitel. Es passiert viel, es sind auch viele Argumente, bei denen wir dann erstmal so ein bisschen drauf starren müssen, bis wir das verdaut haben, was da passiert. Und deswegen war es für mich sehr schwierig einzuschätzen, wie lange wir mit diesem Kapitel brauchen. Beim letzten Mal haben wir angefangen, uns über Repräsentantensysteme von Mengen von Nebenklassen zu unterhalten. Und wir haben, ich habe so ein bisschen Notation eingeführt, mehr ist erstmal nicht passiert. Wir finden also jetzt einen freundlichen Einstieg mit einem ersten, ziemlich elementaren Lemma, das nur auf dieser Notation aufbaut. Insbesondere wiederholen wir die Notation dann erst nochmal. Ich schreibe erstmal alles an, dann suche ich mir irgendwo ein Fenster und wiederhole die Dinge, von denen ich das Gefühl habe, dass wir die vielleicht wiederholen und nochmal begutachten sollten. Voraussetzung 5.2 soll erfüllt sein. Ich sage mündlich, was da los ist. Wir haben eine endliche Gruppe G, eine Untergruppe H, Skript erste Menge aller Repräsentantensysteme von G modulo H, das ist nur eine Menge, und H quer ist die Faktorgruppe H modulo H Strich. Und diese Faktorgruppe wird jetzt für uns sehr wichtig sein, die ist abelsch, weil H' die Kommutatorgruppe ist. Und dann haben wir was definiert, das schreibe ich gleich an. Ich wollte jetzt nur die Buchstaben wiederholen, die im Lemma vorkommen. Sei Voraussetzung 5.2 erfüllt. Und dann nehmen wir uns drei solche Repräsentantensysteme her. Das wird eins meiner gängigen Wörter sein für die Elemente von Skript R, Repräsentantensysteme. Dann haben wir hier drei Rechenregeln für diese spannende Beziehung mit dem Kringel. Was einfach ein Element ist der Faktorgruppe H quer. Das kann ich also imitieren. Und das in das bekomme ich, indem ich in umgekehrter Reihenfolge verkringle. Okay, jetzt wiederholen wir die Notation. Was war R1 Ringel R2 quer? Das war das Produkt über alle Elemente x mal y minus 1 quer. Wobei x aus R1 kommt, y aus R2 und die sind immer so paarweise zusammengetan, dass sie die gleiche Nebenklasse von H repräsentieren. Das hier sorgt dafür, dass x mal y noch minus 1 in H liegt. Es ist also sinnvoll, das Bild unter der Anwendung quer zu betrachten. Das heißt, wir landen hier in der Faktorgruppe H quer und dann bei Multiplikation bleiben wir da drin. Das heißt, das ist alles in dieser abelschen Gruppe. Erst zur Wiederholung. Und jetzt brauche ich das noch nicht, aber im Beweis, da werde ich wollen, das weiß ich jetzt schon, da werde ich wollen, dass wir nicht immer all das dahin schreiben. Sondern da werde ich mir wünschen, dass, wenn da sowas steht, wir all das, was hier unten ist, explizit wissen, oder soll ich sagen, implizit wissen, dass uns also klar ist, was sind das für Elemente, woher kommen die und in welcher Reihenfolge muss ich die zusammensortieren, damit das so passt. Dann muss ich das nicht jedes Mal hinschreiben. Es wird später der Moment kommen, wo das nochmal wichtig ist, weil die Sortierung nicht trivial ist. Und dann schreibe ich es hin und dann diskutieren wir das auch ausführlich. Wir hatten Aussage A. Jetzt kommt Aussage B. Das sieht aus wie Transitivität. R1, Ringel, R2, quer, multipliziert in der Faktorgruppe H quer mit dem Element R2, Ringel, R3, quer, ist das gleiche wie R1 Ringel R3 quer. Und ich hatte da, glaube ich, immer so. Nee, ich hatte da gar nicht immer Klammern. Die Klammern sind nur da, damit es irgendwie besser sortiert ist. Gut, heißt also, man kann, wenn da so das gleiche in der Mitte steht, das quasi wegkürzen. So können wir uns das vorstellen. Und wir sehen gleich, warum das so passiert. Und dann zum Schluss, für alle, die das das aus wie wegkürzen. Wenn ich R1 Drittel G nehme, was ja auch ein Repräsentantensystem ist, schreibe mal R1 G einfach. Das heißt, ich nehme alle Elemente und multipliziere die mit dem festen G durch, dann kommt ein neues Element von Skript R raus. Wenn ich das jetzt verkringle mit R2 G, mehr, dann ist das dasselbe wie R1 Drittel R2. Heißt also, ich darf bei dieser seltsamen Verknüpfung, die wir hier machen, beide Repräsentantensysteme mit dem gleichen festen Gruppenelement durchmultiplizieren. Das ändert sich nichts. Und das meiste beweist sich von selbst, wenn man da oben hinschaut und guckt, was da dann steht und was wie zusammenpasst und was sich wegkürzt. Trotzdem werde ich ein bisschen was dazu aufschreiben. Wir benutzen die ganze Zeit die Definition, wir benutzen die ganze Zeit, dass all diese Bestandteile hier in H quer liegen und dass das eine arische Gruppe ist. Das heißt, ich werde mehrmals da einfach Dinge vertauschen und dann nur dazu sagen, wir dürfen das bei H quer arisch ist. Fangen wir an mit A und rechnen einfach los. R1 quer hoch minus 1. Naja, da habe ich die Definition. Jetzt verkürzt anschreibe, so wie gerade besprochen. Ich multipliziere also all diese, sodass es da unten passt, und nehme das und invertiere das in der Faktorgruppe H quer. Wenn ich das mache, müsste ich normalerweise jetzt hier die Reihenfolge vertauschen, Hemd, Jacke, aber H quer ist ja arisch und deswegen darf ich die Reihenfolge so lassen. Ich darf einfach das ganze Ding nehmen und die einzelnen Faktoren invertieren, ohne mich um die Reihenfolge zu kümmern. Na, hier muss ich jetzt doch irgendwie Hemdjacke-mäßig was machen, weil ich jetzt ja, wenn ich hier die Urbilder anschaue, nicht mehr in einer arischen Gruppe bin, im Allgemeinen jedenfalls. Das heißt, da bekomme ich dann das Produkt über, wenn ich das wieder als richtig hinsortiere, ja, was passiert? Wenn ich das invertiere, dann wird das zu y mal x hoch minus 1 quer. Was benutze ich da noch? Ich benutze, dass der Übergang in die Faktorgruppe ein Homomorphismus ist, dass sich das also verträgt mit der Bildung von Inversen. Das ist da jetzt auch noch eingeflossen. Na, jetzt denken wir uns, was da unten eigentlich steht. Die x kommen aus R1, die y aus R2 und es passt mit den Repräsentanten, also oder es passt mit den Nebenklassen von H, die repräsentiert werden. Jetzt habe ich hier halt mit R2 angefangen und R1 steht an zweiter Stelle. Das heißt, das ist R2, R1. Quer, so wie behauptet. B. Na, es ist so ähnlich, hinschreiben, so ein bisschen rumsortieren und fertig. Ja, was haben wir? Wir haben das Produkt über die x, y, minus 1 quer. Das ist der erste Teil und das darunter lasse ich weg. Und dann haben wir den zweiten Teil, ja, da brauche ich irgendeine Notation. Die Leute aus R2 sollte ich jetzt tunlichst anders nennen. Ich nenne die Leute mal A und B, die Vertreter. Die A sind die zu R2 und die B sind die zu R3. So, das heißt, die A's kommen aus R2, die B's aus R3 und die repräsentieren wieder passend die gleiche Nebenklasse. Bla bla bla, quer natürlich. So, was mache ich jetzt? Alle Nebenklassen von H werden hier einmal durchlaufen und hier auch. Fangen wir an mit der ersten. Ich schnappe mir das erste X, das erste dazu passende Y, dann steht hier irgendwas und die beiden repräsentieren die gleiche Nebenklasse von H. Die wird auch von irgendeinem A hier drüben repräsentiert und das A, was ich hier benutze, kommt aus dem gleichen Repräsentantensystem R2. Das heißt, eins dieser A's und die Reihenfolge der Faktoren ist hier egal, weil H quer arisch ist. Ich sortiere hier also dann einfach ich sortiere das so zusammen, dass hier an der letzten Stelle und hier an der ersten Stelle das so zusammensteht, dass das y hoch minus 1 dasselbe ist wie das a. Also, oder das Inverse ist zu a. Also y und a sind sozusagen die gleichen. So kann ich das hinsortieren. Warum? Weil ich hier tatsächlich zweimal das gleiche Repräsentantensystem gewählt habe. Das heißt, das letzte Element, das hier vorkommt, dieses letzte y hoch minus 1, das y, was dazu gehört, ist genau eins der Elemente a, die hier vorkommen. Ich muss die nur so hinsortieren, dass es an der ersten Stelle steht. Und dann kürzen sich da dieses Element und dieses Element weg. Und was übrig bleibt, ist hier das erste und hier das zweite. Dann schiebe ich weiter. Indem ich das also hinsortiere, ich benutze hier massiv das Hack, der arisch ist, indem ich das so hinsortiere, bekomme ich nach und nach all diese Leute hier, die zu R2 gehören, immer neben die entsprechenden, die hier zu R2 gehören. Und dann kürzt sich das alles so weg, mit diesem Argument, dass am Ende nur noch ein Produkt da stehen bleibt, wo die Leute aus R2 gar nicht mehr vorkommen. Die haben sich alle weggekürzt. Dann bleibt da also ungefähr sowas stehen. Die X laufen über R1, die Bs laufen über R3, so hinsortiert, dass sie sich die gleiche Nebenklasse von H repräsentieren. Das steht alles hier unten, das sehen wir alle, ne? Steht da alles. Und jetzt sollte ich vielleicht auch schreiben, X aus R1, B aus R2, aus R3, Entschuldigung, und dann so, dass es passt. Quer. Und das ist R1 für R3. Gut, zunächst mal ergibt das alles Sinn, das habe ich vorhin schon erläutert, denn das Durchmultiplizieren eines Repräsentantensystems mit einem festen Gruppenelement liefert wieder ein Repräsentantensystem. Das war Lemma 5, 1. Okay, deswegen dürfen wir das alles so hinschreiben. Und jetzt rechnen wir einfach nach. R1, E. Dann schreibe ich wieder alles hin. Wie sehen die Elemente jetzt aus? Na, die hier stelle ich mir vor als x mal g, wobei x R1 durchläuft. Und die stelle ich mir vor als y mal g, wobei y R2 durchläuft. Das heißt, im Prinzip habe ich sowas wie x, g aus R1 g, y g aus R2 g. Und die repräsentieren die gleiche Nebenklasse. So muss ich das jetzt sortieren. Und dann bekomme ich xg mal yg hoch minus 1. Und das schreibe ich aber jetzt sofort mit der Hand-Jacke-Regel anders hin. Das ist g hoch minus 1 mal y hoch minus 1 und das Ganze quer. Da ist jetzt schon was eingegangen. Nicht nur die Definition, sondern hier ist auch schon eingegangen, wie man Inverse von Produkten ausrechnet. Ja gut, und dann sehen wir, was passiert. Die Gs interessieren auf einmal gar nicht mehr. Die Reihenfolge hier kann ich ja auch ändern. Ich muss ja immer nur die Flächen richtig zusammenpuzzeln, die mir die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Und dann bekomme ich, das schreibe ich einfach nicht, das dann bekomme ich sofort R1 und R2. Okay, einfach durch wegkürzen und wieder richtig hinsortieren. Und dann können wir jetzt schon den Verlagerungssatz, oder den ersten Satz zum Thema Verlagerung hinschreiben, den Satz, der uns auch die Verlagerungsabbildung definiert. Satz 5.4. Sei die Voraussetzung 2 erfüllt. Oh, wenn irgendwas zu klein wird, sei es Indizes oder irgendwas anderes, dann bitte beschweren. Guck jetzt zu Paula nach hinten. Okay. Sei das erfüllt und sei R ein Repräsentantensystem. Jetzt definieren wir eine Abbildung. Vielleicht möchte ich da ein bisschen tauschen. Eine Abbildung von je nach H quer. Dass das eine Abbildung ist, müssen wir vielleicht gleich nochmal gucken. Ich schreibe es mal mutig hin. Von je nach H quer
aus G sei. Das feste Repräsentantensystem R, mit dem wir angefangen haben, mal G, das liegt auch wieder im Skript R, kringelt das ursprüngliche R quer. Dann werden wir zeigen, dass das einen Gruppenhomomorphismus definiert von G nach H quer. Dann überlegen wir uns noch, dass die Abbildung immer dasselbe tut, egal mit welchem Repräsentantensystem wir hier anfangen. Das ist sehr erstaunlich im ersten Moment. Tau R gleich Tau S. Tau S ist dann halt das analog definierte Ding. Ist das okay, wenn ich das so schreibe? So, warum ist das jetzt großartig? Weil das ein Gruppenhomomorphismus in eine abelsche Gruppe ist. Heißt also, dass wir jetzt eine abelsche Faktorgruppe von G finden. Wie? Mit dem Homomorphiesatz. G-Modulo im Kern ist isomorph zu einer Untergruppe von Bild, also abelsch. Das heißt, G-Modulo Kern ist abelsch. Sehr schön. Was haben wir zu tun? Gucken wir erstmal, ob es da irgendwelche Wohldefiniertheitsprobleme geben könnte. Was tun wir? Da steht ja ein R dran. Noch ist alles gut. Das R, was dran steht, nehmen wir, multiplizieren es einmal mit G und nehmen es einmal so. Machen diese Konstruktion, da gibt es keine Auswahl, das ist alles wohldefiniert. Das heißt, das Bild von G unter Tau R hängt wirklich erstmal nur von R und sonst von nichts. Und von H natürlich, aber H ist ja von Anfang an gegeben. Das heißt, wenn H da ist, wenn R fest ist, dann ist hier keine Auswahl mehr, dann ist es einfach eine wohldefinierte Abbildung. Zu tun haben wir jetzt also, na, wir müssen zeigen, es ist ein Gruppenhomomorphismus und dann machen wir uns noch klar, dass es in Wirklichkeit nur von H und doch nicht von R. Nehmen wir uns also zwei Elemente her, G und H. Und dann gucken wir, was passiert. Was ist denn G mal H? Abgebildet mit R. Da schreiben wir erstmal alles hin. Mal GH kringelt R quer. Das ist die Definition. Dann sagt 5.3b, jetzt muss ich einmal kurz gucken. 5.3b sagt, dass man da, also das lese ich quasi rückwärts, ich fange auf der rechten Seite an, R1 soll jetzt das erste sein und R3 das hier und ich füge künstlich in der Mitte etwas ein. So rum benutze ich jetzt diese Aussage B. Und das, was ich künstlich in der Mitte einfüge, ist RH. Jetzt schreibe ich also 5.3b, R mal RH. Das ist ganz doof. R mal RH, Kringel RH, das ist einfacher, wenn ich es so mache, RGH, ich möchte einfach nur, dass es keine Missverständnisse gibt. Das ist ein Repräsentantensystem, Kringel dieses, quer. Jetzt habe ich das einmal eingefügt, jetzt füge ich es hier nochmal ein, RH, Kringel, das, was ich von vornherein hatte, R. Jetzt habe ich einfach was eingefügt in der Mitte. Was nützt mir das? Na, mit 5.1... Na gut, das haben wir vorher schon benutzt, dass das überhaupt schon sehen soll, wie man das sehen wird, wenn ich da multipliziere. Jetzt möchte ich 5.3c benutzen. Wir gucken gleich mal hier genau. Und möchte daraus machen RG, R, quer, RH, quer. ich da hin? Muss ich einmal kurz schauen. Das rechte lasse ich so, wie es ist. Ach so, und hier vorne habe ich einfach dieses H weggenommen. Das ist Teil C hier. Das ist genau das. Da steht auf beiden Seiten das Gleiche. Dann kann ich das wegnehmen. Und ich darf das, weil sowohl RB als auch R Repräsentantensystem. Das heißt, hier benutze ich Teil C. Und zwar nur hier vorne. Das hintere verändere ich gar nicht. Und wenn wir da jetzt einmal scharf hingucken, dann sehen wir, dass vorne G hoch Tau R steht und hinten H hoch Tau R. Das heißt, es ist wirklich eine Abbildung von G nach H quer und sie erfüllt die Homomorphie-Eigenschaft. Gut, dann gucken wir jetzt, was passiert, wenn wir die gleiche Konstruktion mit S machen. Zwei Abbildungen sind gleich, wenn sie gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Wenn ich S nehme und dann Tau S analog zu Tau R definiere, dann sind Start- und Zielbereich gleich. Das heißt, es reicht jetzt, wenn ich mir ein Gruppenelement schnappe und gucke, dass die beiden Abbildungen dasselbe tun. So sehen wir, jetzt kommt ein Kunstgriff. Man würde ja denken, man fängt an mit G hoch Tau R und rechnet, am Ende kommt raus G hoch Tau S. Das machen wir nicht.
Hier ist ein Trick.
G hoch Tau R mal G hoch Tau S minus 1. Wenn wir zeigen, dass das 1 ist, in der Faktorgruppe H quer, dann müssen die beiden Elemente G hoch Tau R und G hoch Tau S gleich sein, weil die Larsen-Gruppen eindeutig bestimmt sind. Okay, also einfach eine andere Art, das zu zeigen, was wir zeigen wollen. Und wir sehen gleich, dass das praktisch ist, weil wir da Rechenregeln benutzen können von dem Lemma davor. Schreiben wir erstmal hin, was wir haben. RG, Kringel R quer. Ups, nicht R, sondern S. SG, Kringel S quer. Minus 1. So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt gleich für einen Impuls? Wir wollen jetzt hier anwenden, dass wir invertieren können, indem wir die Reihenfolge tauschen. Wir fügen aber erstmal eine nahrhafte 1 ein. Ich schreibe mal LH1, nahrhafte 1. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Vorne bleibt alles, was ist. Ja, jetzt kommt der erste Teil der 1. R Kringel S G. Quer. Jetzt muss ich das invertieren, damit daraus eine 1 wird. R Kringel S G quer minus 1. Und dann kommt das, was von da hinten noch fehlt. S G Kringel S. Quer hoch minus 1. Gut, jetzt haben wir es erstmal schlimmer gemacht. Jetzt benutzen wir das H quer abisch ist und wir benutzen auch Eigenschaften aus Lemma 5.3. Schreibt hin und dann basteln wir zusammen, was wir gemacht haben. Also rauskommt RG Kringel SG quer mal S. Ja, stimmt. Die hier kann ich zusammenziehen. Dann komme ich auf RG Kringel SG. Das ist das R, was ich weglasse. Ach so, und dann invertiere ich, indem ich die Reihenfolge verändere.
Dadurch kommt das raus, das wird zu dem und das wird zu dem. Und dass ich die Reihenfolge tauschen kann, liegt daran, dass halt gearbeitet ist. Ich mach mal
was Farbiges dahin. Auch hier muss es ab und zu einen didaktischen Knüller geben.
So, was habe ich gesagt? Die beiden zusammen ergeben das. Das wird dazu. Verschiedene Farben werden auch das ergeben. Und das wird das. Und ich darf die Reihenfolge vertauschen, weil das für alles ist.
Ich bin nicht überzeugt. Moment. Das geht besser.
Also wenn ich selber nicht überzeugt bin, oder?
Das finde ich noch okay. Aber das hier ist gut. Das machen wir nochmal viel deutlicher. So. Und das ist Lemma 5.3, der Teil mit dem Invertieren. Und das ist das und das ist auch Lemma 5.3, der Teil mit dem Invertieren. Da ist es ein bisschen besser.
Ups, nein, das ist meine. Und es war Ihnen ja sowieso schon vorher klar, vor der Farbe.
Das ist mein Trost, wenn die Farbe nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Denken ist vorher, oh super, mit der Farbe ist viel besser. Aber manchmal ist es gar nicht so.
Jetzt sind wir noch nicht fertig. Was kann man denn hier noch schön tun? Na, man könnte hier nochmal zusammenziehen. Wieder mit dem Lemma 5.3 und dann wird daraus R, G, S, G und S, R. Diesmal ohne R, G, S, G, quer. Und hier ziehe ich zusammen und bekomme S, R, quer. Und jetzt starren wir drauf, merken, dass man das G hier weglassen kann, auch mit dem Lemma, dass die beiden invers zueinander sind. Und dann kommt daraus 1 von Hartwig. Das ist auch das passiert nach für 1, umsortieren, zusammenziehen und dann machen wir 3 ein paar Mal aufwerfen. Das haben wir gemacht. Männlich. Und rauskommt das, was wir wollten, das ist 1, das heißt, die beiden Elemente sind gleich. G, Tau, S. Ab jetzt können wir also, wenn wir die Voraussetzung haben und wenn wir H kennen, diese Abbildung Tau einfach hernehmen und wir brauchen uns vorher kein R hernehmen. Und insbesondere müssen wir an die Abbildung Tau auch keinen Index dran schreiben. Für jedes Repräsentantensystem kommt dasselbe raus. Das heißt, Tau hängt auf einmal nur noch von H ab. Und deswegen kriegt das Tau auch gleich ohne weitere Anhängsel einen Namen. Wenn man mit der Situation anfängt, die wir haben, mit so einer Untergruppe H, dann kann man immer diese Abbildung Tau basteln und die heißt dann Verlagerungsabbildung oder Transferabbildung. Dann mache ich also sowas wie, es gelte die Voraussetzung 5.2 und Tau sei die Verlagerungsabbildung aus Satz 5.4. So zum Beispiel. Dann weiß man genau, ah, okay, das ist gemeint. Im Englischen sagt man, glaube ich, normalerweise Transfermap oder Transferhomorphism. Da habe ich kein anderes Wort gefunden. Im Deutschen kenne ich Transfer und Verlagerung. So, jetzt kommt ein sehr technisches Lemma.
Ich glaube, das ist in diesem Teil der Vorlesung, bevor es dann nachher ins Eingemachte geht mit unserem schönen Klassifikationssatz, ist das, wo wir am meisten uns konzentrieren und mitdenken müssen, würde ich sagen. Denn es ist ein Lemma, wo es um die Transferabbildung geht, in einer ganz besonderen Situation, mit ganz vielen Situationen und dann das Beweisen der haufenweise technisches Zeug, von dem erstmal überhaupt nicht klar ist, warum man es beweisen. Wir akzeptieren erstmal, dass es wahrscheinlich interessant werden könnte. Und dann kommt direkt danach, versprochen, zwei, drei Resultate, wo wir das sofort alles benutzen und wo dann sofort handliche, schöne Korollare rauskommen, mit denen wir tatsächlich was anfangen können. Mein Gefühl sagt mir, dass das Lämmer selber die ganze Tafel braucht. Okay. Anschneiden, tief durchatmen. Lämmer. Erstmal für eine Notation ein. Das gilt die Voraussetzung für die Zeit. Abbildung aus Satz 4. Weiter betrachten wir noch eine besondere Untergruppe, H-Stern von H. Wir nehmen das Erzeugnis aller Kommutatoren H, D, wobei H und H und P aus H kommen. G ist aus G. Ich verlange also nicht, dass G aus H kommt. Ich verlange nur, dass diese beiden Sachen aus H sind. Dementsprechend kann ich dann diesen Kommutator nicht nur bilden, er liegt auch in H. Nur mal so zur Einordnung, was soll dieses H-Stern? Ich habe mir diese Frage gestellt, was soll das? Hier ist H. Hier unten irgendwo ist H-Strich. Diese Faktorgruppe ist die, in die wir die ganze Zeit abbilden. H' sieht so ähnlich aus wie das, allerdings kommt da G aus H und deswegen ist dann das hier automatisch erfüllt. Sprich, dass das hier steht, ist ein bisschen schwächer. Das G ist vielleicht nicht aus H, nur dieses Konjugierte. H' geht also dazwischen. Insbesondere ist es sinnvoll, über H' quer zu reden. H' quer wird eine Untergruppe von H quer, also auch eine arabische Gruppe. Und wie das da liegt und so und wie das mit Repräsentanten ist, das wird uns gleich beschäftigen, unter anderem. Weiter, sei G aus B und sei K aus N die Anzahl der Bahnen, die das Erzeugnis von G hat, in der Wirkung auf G modulo H bei Rechtsmultiplikation. Was da passiert. G ist jetzt irgendein festes Gruppenelement. Was macht G auf dieser Menge? Na, durch Rechtsmultiplikation vertauscht es Nebenklassen. Macht da irgendwas. Aber es vertauscht ja vielleicht nicht alle transitiv, sondern vielleicht vertauscht es hier ein paar und lässt da vielleicht was fest und vertauscht da noch ein bisschen was. Da kommen so Bahnen raus. Und die Anzahl der Bahnen, die da passieren, heißt K. Und die kriegen auch gleich noch Namen. Omega 1 bis Omega K. Das seien genau diese Bahnen. Jetzt geht es weiter. Irgendeine Potenz von G bewirkt hier die triviale Permutation. Im schlimmsten Fall ist es einfach das 1-Element. Wir arbeiten in einer endlichen Gruppe G. G kommt aus G. Es gibt irgendeine natürliche Zahl der Art, dass G hoch diese natürliche Zahl 1 ist. Spätestens dann passiert hier nichts mehr bei Permutation. Das heißt, wenn ich damit rechts multipliziere, dann bewirkt das hier identische Abbildung. Spätestens dann. Aber es könnte ja sein, dass schon vorher das passiert. Es könnte sein, dass irgendeine Potenz von G schon vorher die Eigenschaft hat, bei Rechtsmultiplikation hier nichts zu machen. Wir können uns ja noch mal kurz erinnern,
wie man einen Punkt in dieser Menge von Nebenklassen fixiert bei Rechtsmultiplikation. Man fixiert so eine Nebenklasse genau dann, wenn man in dem entsprechenden Konjugierten liegt. Man nimmt den Repräsentanten, guckt sich das Konjugierte von H an, wenn man da drin liegt, dann stabilisiert man diese Nebenklasse. Und warum soll nicht irgendeine Potenz von G, die noch nicht 1 ist, in all diesen Konjugierten liegen?
Warum nicht? Da spricht nichts gegen. So, wir wollen jetzt gucken, wann passiert das zum ersten Mal. Das heißt, wir interessieren uns, abstrakt gesprochen, für den Kern der Wirkung. Wir wollen die Potenz erwischen von G, die in ihrer Wirkung auf den Ganzen oder zumindest auf diesen Bahnen auf einmal trivial ist. So. Wir finden jetzt also, wenn wir auf die Bahn uns einschränken, für jede Bahn eine Potenz von G, der, dass der Exponent so klein wie möglich ist, mit der Eigenschaft, dass diese Potenz von G jetzt auf dieser Bahn trivial wird. Erstmal okay? Also erstmal das Konzept, was wir da machen. Wir schränken das ein. G permutiert ja jetzt jede dieser Mengen individuell, weil es die Bahnen sind. Und dann gucken wir einfach, welche Potenz von G bewirkt hier zum ersten Mal keine interessante Permutation. So, passend dazu, zu der Notation vorher, seien N1 bis NK aus N so gewählt, dass das Erzeugnis von G hoch Ni genau der Kern der Wirkung vom Erzeugnis von G auf Omega I ist, für jedes N. Weiterhin wollen wir noch für jedes I aus 1 bis K einen Repräsentanten festhalten. Wir wollen in Omega, ich fange mal hier an, hier ist Omega 1. Omega 1 ist so eine Bahn, besteht also aus vielleicht mehreren Elementen hier aus dieser Menge von Nebenklassen. Und diese Nebenklassen haben Repräsentanten. Ich schnappe mir jetzt einfach immer nur einen. Ich schnappe mir quasi immer einen Repräsentanten für die Bahn. Für jede dieser Bahn nehme ich immer nur einen. Die anderen kriege ich ja, indem ich mit G wirke. Das heißt, ich minimiere jetzt, das sieht zwar nicht so aus, aber ich minimiere quasi Mutationen. Ich gebe nicht all den Sachen Namen, sondern schnappe mir immer nur einen Repräsentanten. Ich weiß ja, dass ich die anderen kriege durch die Wirkung von G. Dann schreibe ich hier weiter, dann habe ich das I noch. Und G aus G sei Omega I ist. Und das soll jetzt fest sein. Diese Repräsentanten, die wählen wir jetzt einmal, die halten wir fest, denn mit denen wollen wir rechnen.
So knapp, mach die Leine schreiben. Für alle I aus 1 bis K gilt dann. Das sind 5 Aussagen. Bitte beschweren, wenn man es nicht mehr lesen kann. Ich fange mal ganz beherzt hier an mit den Aussagen und hoffe das Beste. Ja, könnte funktionieren. Die Länge der Bahnen ist immer genau dieses N hier, dieser Exponent hier. Genauer noch, also A folgt aus B, ich kann Omega I genau hinschreiben, die Idee habe ich gerade schon erklärt, indem ich mir diesen Repräsentanten G schnappe und mit dem anfange und dann halt immer G drauf werfe. H, G, I, H, G, I, H, G und so weiter. Irgendwann kommt halt H, G, I mal das letzte Element, was noch was Interessantes tut. Das ist G, U, N, U minus 1. daraus folgen, wie wir alles gewählt haben. Da müssen wir nur wenig begründen. Kann man das noch lesen?
Ja.
Ja? Du auch noch? Ich mache das nicht. Gut, auch nicht so überraschend, so wie wir alles gewählt haben. Schieb das mal ein bisschen runter. Nehme und das jetzt multipliziere mit g hoch li, dann ist das doch genau dieses Leutchen, was den Kern der Wirkung erzeugt. Da würde man erwarten, dass da einfach gar nichts passiert. Und genauso ist es auch, da passiert einfach gar nichts. Das halten wir fest, weil wir das später unbedingt brauchen und deswegen können wir das gar nicht oft genug sagen. So, jetzt definieren wir etwas, das heißt R und das ist kein Zufall. R ist folgende Menge. Wir vereinigen auch das I, da ist, ich nenne es mal lieber J, auch wenn mich das später bestimmt ärgert, aber dann ärgert mich halt. Wenn ich von 1 bis K laufe und folgende Mengen vereinige, dann kommt da ein Repräsentantensystem raus. Ich nehme GJ und schon bereue ich das mit dem J. Mal g hoch, das sind nicht so viele Buchstaben da. Vielleicht nehme ich ein L. Nein, ein L gibt es später auch. Ah! Darf ich auch, wenn da steht, für ein I das I trotzdem nutzen? Stört es? Also, ich weiß, es ist da. Die Frage ist, ob es jemanden stört. Heute in der Vorlesung hatte ich 2 Abbildungen, die Zieh hießen und das war okay. Es waren verschiedene Teile, aber trotzdem hat es Leute gestört und deswegen bin ich jetzt gerade sensibel. Okay. Mal g hoch j. Da ist es nämlich. Wobei j jetzt laufen darf von 0 bis, wir haben es geahnt, n minus 1. So. Was mache ich also? Ich bastel mir potenzielle Repräsentanten. Wir haben diese gis, das sind immer schon Repräsentanten für Leute aus diesen Omega-Is. Wenn ich multipliziere mit Potenzen von g, dann kommen da neue Elemente aus diesen Bahnen raus. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass das hier das Potenzial hat, eine Menge von Repräsentanten für alles zu werden. Aber wir sortieren das jetzt halt säuberlich hin, laufen über die i's, laufen hier bei den j's von 0 bis n minus 1 und wenn wir darüber vereinigen, behaupte ich, kommen ein Repräsentantensystem für g und h raus. Und dann kommt Teil g. Das ist jetzt der Spezialfall, dass das G, mit dem wir hier oben angefangen haben, aus der Untergruppe H kommt. Und das ist vielleicht sogar die wichtigste Aussage in dem Ganzen. Okay, ich habe gerade erklärt, dass H-Sternen quer sinnvoll ist. Ich schreibe es jetzt einfach hin. Ich nehme G. Ich bilde ab mit Tau. Tau ist unsere Verlagerungsabbildung. Dann lande ich schon mal in H quer. So. Jetzt nehme ich H Stern quer und betrachte dieses Produkt. Das heißt, ich habe hier eine Untergruppe und ich habe hier links davon ein Gruppenelement aus H quer stehen. Das ist erstmal eine Teilmenge von H quer. Eine Linksnebenklasse benannt, soziologisch. Und wir zeigen, dass es dasselbe ist, als wenn ich G quer bilde. Das geht, denn G kommt aus H. Dann bilde ich eine Potenz davon, und zwar nehme ich genau den Index von H und G. Und dann benutze ich das als Repräsentanten von links für H-Stern quer. Das sieht überhaupt nicht toll aus, aber es ist später wirklich toll. Versprochen, es kommt dann. Ich habe zuerst auch gedacht, oh Gott, will ich das wirklich alles zeigen? Ja, will. Also wenn ich von H-Stern quer ausgehe und mir da Nebenklassen angucke, dann ist egal, ob ich als Repräsentanten G hoch Tau nehme oder ob ich das Bild von G in der Faktorgruppe angucke und dann die Potenz nehme, die dem Index von H und G entspricht. Was irgendwie schräg ist. Also dieses Potenzieren bewirkt jetzt zumindest modulo H-Stern quer dasselbe wie abbildende Tau. Was passt denn?
schon deutlich gemacht, dass viel von dem, was da steht, dann nur deshalb so steht, damit man später nicht mehr nachdenken muss. Ganz viel davon ist klar aufgrund der Tatsache, wie wir Sachen gewählt und bezeichnet haben. Danach machen wir auf jeden Fall Pause, wenn wir das bewiesen haben. Da ist von 1 bis K irgendwo aus dieser Menge und das taucht, glaube ich, nur für den Anfang. Danach kann dann da alles laufen. Wir benutzen das nur. Ich habe schon gesagt, A folgt aus B. In B müssen wir uns wirklich nur klar machen, dass die Omega-Is genau diese Elemente haben. Dann müssen wir uns klar machen, dass die paarweise verschieden sind. Dann stimmen nämlich die Anzahl. Das sind endliche Elemente. Wenn wir uns also jetzt, ja, können Sie das dann angucken, könnten noch mehr Elemente da drin sind in Omega-Is. Na, es ist klar, dass wir mit HGI anfangen, denn HGI ist ja unser Lieblingselement, das Omega-I, das haben wir uns so geschnappt, das ist ein Repräsentant dieser Bahn. Und jetzt kriege ich die anderen Leute aus der Bahn, indem ich immer wieder G drauf werfe von rechts. Das liegt daran, wie wir die Omega-I gewählt haben. Gut, wir müssen uns gleich noch überlegen, dass da wirklich immer was Neues passiert, aber nehmen wir mal an, da kommt jetzt wirklich immer was Neues. Irgendwann sind wir am Ende bei G hoch Ni minus 1. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir von rechts mit G hoch Ni multiplizieren. G hoch Ni erzeugt aber den Kern der Wirkung, das heißt, wenn ich mit G hoch Ni multipliziere, ändert diese Nebenklasse sich nicht. Dann lande ich wieder bei HGI, also ganz vorne, und es kommt nichts Neues mehr dazu. Sprich, Omega I hat höchstens Ni-Elemente. Alle, die wir da stehen haben, liegen da drin, und es sind höchstens Ni-Verschiedene. Das ist B. Nach, ich bin in Versuchung zu schreiben nach Wahl von allem, was da halt so steht. Darf ich das schreiben? Nach Wahl von allem? Ja. Ich mache das einfach nach Wahl von allem. Wir haben jetzt im Prinzip Aussage B bewiesen, aber ich möchte ja auch noch zeigen, dass es wirklich Ni paarweise verschiedene Leute sind, damit dann A so rauskommt. Wie machen wir das? Ja, angenommen, da wären zwei gleich. So wie die gestrickt sind, heißt das dann doch, dass ich eine Potenz von G finde, derart, dass wenn ich die an HGI ran multipliziere, wieder HGI rauskommt. Das ist einfach so eine Kombination. Ich stelle mir vor, ich habe HGI mal G hoch. A und HGI mal G hoch B. Und dann nehme ich das kleinere, schiebe das rüber und bekomme dann HGI mal G hoch irgendeine Potenz ist HGI. So, kann es sein, dass das passiert und zwar bevor es passieren soll? Es soll ja erst passieren bei G hoch Ni. Was wäre, wenn es vorher schon passieren würde? Na, dann wäre diese Potenz Ni nicht so, dass das den Kern erzeugt. Dann wäre der Kern größer. Das heißt, die Wahl von Ni sorgt dafür, dass das hier nur passieren kann, wenn die sich um ein, wenn das da oben sich um ein Vielfaches von Ni unterscheidet. Und innerhalb dieser Menge da oben passiert das nicht. Deswegen sind die Paare verschieden. Das heißt, es ist die Wahl von allem, speziell die Wahl von Ni. Maximal so, paarweise verschieden. Nach Wahl von N. Weiß jemand? Raus aus dem Film gerade jemand, oder? Ja. Ja, okay, dann sind das wirklich Ni-Stück.
Dann haben wir jetzt gleichzeitig B und A bewiesen.
Und C ist auch klar nach Definition von NI.
Dies zeigt auch A. C ist klar und das reimt sich fast.
Wem ist C nicht klar, für wen soll ich zu C nochmal was sagen? Das ist total in Ordnung. Nur weil ich sage, dass es klar ist, heißt das nicht, dass es jedem klar ist.
Nein, ich sehe es nicht sofort, reicht mir, dann erkläre ich es nochmal. Ich sehe es nicht sofort, okay.
Nein. Das steht schon da. Das hast du.
Genau, das steht schon da. Für all diese gilt immer, D hoch NI fixiert das. So haben wir es ja auch gewählt und deswegen. Genau, steht schon da. Das ist ein sehr gutes Argument.
Ja, dann geht es ans Eingemachte. Jetzt kommt Teil B. Teil D, man kann das aus der Ferne nicht sehen, aber dieses Papier ist mehrfach überschrieben und beklebt. Und das ist nicht mal die Hälfte von dem, was ich daran gemacht habe.
Eigentlich ist eh der schönste Teil. Das Schlimme ist, dass man sich an irgendeiner Stelle wirklich damit auseinandersetzen muss, was die Transferhöhe macht. Und das heißt, man muss in dieses Umsortieren der Repräsentanten, da muss man hingehen. Und dann muss man einmal wirklich diese Elemente in die Hand nehmen und sich überlegen, wann repräsentieren zwei von diesen seltsamen Elementen, die da rumlaufen, die gleiche Linienkasse.
Wir nähern uns langsam. Was wissen wir nach Definition von diesen Omegas? Omega 1 bis Omega K sind ja alle Bahnen, die wir haben bei der Wirkung von G. Und wenn es alle sind, dann muss ihre Vereinigung G mono H sein. Und es sind Bahnen, das heißt, ich habe die auch so gewählt, sonst hätte ich es nicht so hingeschrieben, dass sie paarweise disjunkt sind. Das heißt, ich darf sogar schreiben, G mono H ist die disjunkte Vereinigung von Omega 1 mit Omega 2 und so weiter bis hin zu Omega K. Das ist klar. Weil ich in der alten Handlung einer Wurmbräusche in der Vorlesung. Das war neu. Da in den Saal, da habe ich gerne mal früher so Geräusche der Klimaanlage gehabt, wirklich laute Geräusche, das klang, als würde man zum Windzug durchgehen. Das hatte ich aktuell noch nicht, aber dafür heute Wurmbräusche. Wir sind immer noch bei D. Also, jetzt haben wir erstmal das. Jetzt könnte ich doch einfach mal die Beschreibung aus B benutzen, was da steht für diese Omega D. Dann ist das jetzt die disjunkte Vereinigung und ich laufe von 1 bis K. Ich fange mal hier vorne an. Was ist denn Omega 1? Omega 1 ist nach dem, was da oben steht, HG1, HG1E und so weiter bis HG1 mal die Gruppe N1 minus 1. Jetzt schreibe ich jetzt diese Mengen also alle drin, dann bekomme ich die Mengen HGI mal G und so weiter bis HGI mal G hoch N minus 1. Das ist Omega I nach B und ich mache die disjunkte Vereinigung all dieser. Und jetzt schreibe ich das ein bisschen anders, indem ich nämlich zusammenfasse, welche Potenzen von G ich hier erlaube. Und ich erlaube alles von, ich habe sogar einen vergessen, ich darf ja auch das G gar nicht benutzen. Moment.
Denn jetzt sieht man, dass man folgende Potenzen von G hier rechts ran multiplizieren darf. G hoch 0, G hoch 1 und so weiter bis hin zu G hoch n minus 1. Das heißt, J darf genau da lang laufen, wie es da steht. Das ist genau das. So. Warum folgt jetzt daraus, dass diese Elemente, die da stehen, über die ich da oben die disjunkte Vereinigung oder die Vereinigung bilde, warum folgt daraus, dass das ein Repräsentantensystem ist?
Weil zunächst mal ist es ein potenzielles Repräsentantensystem, weil ich ja so Leute durchgehe, so Repräsentanten, die ich hier tatsächlich sehe, in den Omegas. Die Omegas sind ja nur Teilnehmer von dem Modul. Das heißt, wenn ich da Repräsentanten sehe, darf ich die erstmal nehmen. Okay, kann sich da irgendwas überschneiden, ist jetzt die Frage. Wir können mal zählen. Das sind MI-Stück für jedes I. Die Summe gibt mir dann genau die Mächtigkeit von all diesen zusammen und das ist der Index. Das heißt, da könnte nicht E mod H rauskommen, insgesamt, wenn sich hier irgendwas doppeln würde. In dem Moment, wo hier von diesen Repräsentanten welche gleich wären, hätten wir insgesamt nicht genug Elemente und es könnte nicht E mod H rauskommen. Heißt also, durch Vergleich, ich habe gerade erklärt, dass die Elemente wirklich so aussehen wie da oben, und durch Zählen kommen wir darauf, dass wenn wir uns die jetzt so einzeln rausschnappen, dass die dann wirklich ein Repräsentantensystem werden müssen. Dass die Menge, die da oben steht, die ich R genannt habe, die nämlich einfach aus diesen Leuten besteht, wenn man die Repräsentanten nimmt, tatsächlich ein Repräsentantensystem für E und OH ist. So, das ist jetzt ein besonderes. Und der Witz wird dann gleich bei E sein, dass wir dieses Repräsentantensystem benutzen für die Transferabbildung. Und na, die Art und Weise, wie das da steht, man sieht schon viele Indizes und Potenzen und wir müssen vielleicht einfach nur aufpassen, wann repräsentieren da irgendwelche Produkte von solchen Sachen die gleiche Nebenklasse. Das ist Teil E. Wir haben jetzt schon sehr viel geschafft. Das ist schon, wir haben zwar nicht das Gefühl, viel getan zu haben, oder ich jedenfalls nicht, ich habe das Gefühl, ich habe nur Notation hin und her geschoben, aber wir haben tatsächlich jetzt schon einiges verstanden. Wir haben deutlich besser verstanden, wie diese ganzen Repräsentanten so zusortiert sind zu den Bahnen und was diese Systematik macht, dass man immer von einem zum nächsten kommt, indem man mit G multipliziert in einer Bahn. Okay. Die Idee bei E ist, wie gerade schon gesagt, wir berechnen das Bild von G unter Tau und wir benutzen R. Erstmal schreiben wir die Definition hin. G hoch Tau ist RG mit R quer. Über alle x aus RG und y aus R mit der Eigenschaft Hx gleich Ry. Gleich verdeutlicht, was meine ganze Vorrede sollte. X mal y minus 1 quer. So, was passiert hier? X kommt aus RG, das heißt, x sieht aus wie 1 von diesem Pferdchen hier, aber noch multipliziert mit G. Und wir sehen schon, wenn man von diesen Leuten einen mit G multipliziert, dann bleibt man manchmal in seiner Menge drin, aber manchmal fliegt man auch raus. Richtig? Oh, ich muss gar nicht warten, bis alle gucken können. Das ist nämlich wichtig. Wenn wir das gleich hier so durch hingucken schon ein bisschen verstanden haben, muss ich gleich viel weniger dazu erzählen. Das war bei mir der Moment, wo es irgendwie so einen Klick macht. Also nochmal. Wir wollen die hier so hinsortieren, dass sie die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Und der Schlüssel ist zu verstehen, was mit diesen Leuten hier los ist. X aus RG. Das sind also Elemente aus der Gruppe, die ich schreiben kann als etwas aus R mal G. Wie sieht etwas aus R typischerweise aus? Na, das ist so ein Ding. Mal G. Wenn ich so etwas hernehme und nochmal mit G multipliziere, dann erhöht sich hier oben das J zu J plus 1. Und es gibt ganz offensichtlich zwei Fälle. Wenn das J klein genug ist, dann habe ich einfach wieder so 1. Und wenn das J aber schon hier das größte ist, dann, ups, müssen wir gucken, was passiert. Das ist es. Wenn wir das verstanden haben, dann läuft das Argument. So, also das ist eine. Und dann halt noch das, ne? Also wir müssen das verstehen. Und dann, wann repräsentieren die gleiche Nebenklasse? Dazu schneiden wir jetzt RG mit Nebenklassen von H. Wir wollen ja gucken, wann repräsentieren x und y die gleiche Nebenklasse. Und wir schneiden RG mit den Nebenklassen von H nicht alle auf einmal, sondern wir gehen das so durch mit den Omegas. Wir haben das ja schon aufgeteilt in Band. So erklärt sich das folgende bisschen, was ich anschreibe. Schneiden RG mit Omega I. I kommt aus dieser Menge. Und wie sieht das dann aus? Mit Nebenklassen, ja, ich schneide es nicht wirklich. Doch, ich schreibe es mal so hin. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Ich will es aber auch nicht ab. Kann ich das abwischen, wenn ich mehr Platz habe? Dann kann ich das so malen, dass ich dann durch Pfeile und Kommentare das, glaube ich, am besten deutlich machen kann, was da passiert. Es ist wirklich. Es ist eine sehr komische Rechnung, die total klar ist, wenn man einmal durchgeschrieben ist. Dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man das nicht versteht. Aber bei mir war das ein nicht so gerner Prozess. Und deswegen sagt mir irgendwas, dass das hier auch ein nicht so gerner Prozess wird. Ich möchte ein großes Bild malen. Ich bitte um Erlaubnis, das zu tun. Der Witz ist, dass ich das ja irgendwann auch mal gelernt haben muss, in einer Gruppentheorie-Vorlesung. Ich konnte mich nicht erinnern. Inzwischen glaube ich, dass ich vielleicht nie solche Transfersätze selber in der Gruppentheorie-Vorlesung hatte. Oder es war so traumatisch, dass ich das denken kann. Was komisch wäre, wenn ich benutze die Sätze hier in meiner Arbeit.
Okay, so. Das wird jetzt ein Experiment. Ich fange an mit dem, wo ich eigentlich hin will. Und dann erkläre ich es halt drumherum.
Ich will da hin. RG, geschnitten mit einem dieser Teile, also H, G, I, G, J. Und ich erkläre noch gleich, was die Sachen sind. I sitzt erstmal kurz fest für den Moment. Ich schneide jetzt also das mit einer Nebenklasse von H, die einen Repräsentanten hat, der so aussieht wie unsere typischen aus R. Und jetzt gucken wir, was das ist. Falls J nicht 0 ist, falls hier oben das Wort, was da steht, mindestens 1 ist, dann funktioniert das sozusagen in dem Sinne, dass ich hier dass ich mit einem Element angefangen habe, das schon die richtige Gestalt hatte und ich habe halt nochmal mit G multipliziert. Das heißt, dann ist der Schnitt dieser beiden genau die Menge GI GJ. Denn dieses Ding liegt hier drin, genau dann, wenn durch das Multiplizieren mit G man noch in dem Bereich landet, wo das J noch nicht zu groß ist. So. Und der andere Fall ist der, dass J 0 ist. Wenn J 0 ist, dann kann es nicht sein, dass ich dann sieht der Schnitt anders aus, weil ich nämlich nicht diese Möglichkeit habe, dass ich hier einen solchen Repräsentanten mir genommen habe, so wie er vorher aussah, und dass ich mit G multipliziert dann die richtige Gestalt habe. Dann bekomme ich GI mal G hoch NI. Also hier wäre das so ein Fall, wo J kleiner ist. Und hier ist das der Fall, wo man wirklich G hoch NI da stehen hat. Falls gleich 0 ist.
NI minus 1, oder?
Nee, NI. Der G ist ein I.
Ja, man hat ja auch ein Gera multipliziert.
Genau, man hat auch ein Gera multipliziert. Das ist genau der Witz. Dieses Anmultiplizieren hier vorne, das ist auch das, wo ich erst meinen Kopf drum wickeln musste. Ich kommentiere jetzt gleich noch ganz viel. Ähm, Was kommentiere ich? Also ich schreibe mal das R wie anders hin, dann versteht man das einfach besser. RG ist doch die Vereinigung über diese Mengen GI mal G hoch J plus 1, das habe ich gerade schon angedeutet, man multipliziert halt immer noch ein G ran, das heißt da oben wird aus dem J ein J plus 1, I war die, ja, I läuft da und das J kommt aus 0 bis NI minus 1. Das heißt also anders gesagt, und so kommt es dann auch zustande, dass man hier wirklich E und NI haben kann. Anders gesagt, läuft man hier über GI mal G hoch L, wobei L aus der Menge 1 bis NI. So, und wenn ich das so sehe, dann sehe ich, dass dieser Fall, wo hier oben der Exponent 0 ist, nicht vorkommt. Und deswegen klappt das nur in dieser Form, wenn J nicht 0 ist. Und in den anderen Fällen lande ich hier, also von 1 bis NI. Und dann ist alles ganz normal. Und der Fall NI ist der besondere, den ich hier jetzt hinschreibe, als J 0 ist. Alle anderen kann ich darüber abdecken, aber wenn J 0 ist, dann geht es nur so mit dem NI. Ich hoffe, in der Reihenfolge war es besser als das, was ich gemacht habe. Also, wenn man erstmal sieht, was rauskommt, ich erkläre gleich, warum diese Aufteilung für uns wichtig ist, und sich dann klar macht, was es damit zu tun hat, wie das RG genau aussieht, dann funktioniert es, glaube ich. Und warum jetzt diese Unterscheidung? Diese Leute hier von dieser Gestalt, die liegen selber wieder in R. Das heißt, das sind Elemente, die in unserem speziellen Repräsentantensystem R vorkommen und die deshalb auch einen Beitrag leisten können da oben als Y. Hier habe ich jetzt auf einmal so ein Kerlchen GI mal G hoch NI. Das liegt nicht in R, oder jedenfalls weiß ich das nicht genau. Eventuell nicht in R. Und warum schreibe ich das so hin? Na, wenn ich dieses Produkt RG kringel R quer, wenn ich das will, dann treffen doch immer Leute aus RG zusammen mit Leuten aus R. Wenn etwas aus RG gleichzeitig in R liegt, dann habe ich eine Chance, das so hinzusortieren, dass da Dinge zusammentreffen, die sich gegenseitig wegkreuzen. Aber hier unten in dem Fall kann ich das nicht garantieren und deswegen muss ich diese Elemente auf jeden Fall stehen lassen. Die anderen kann ich durch geschicktes Hinsortieren sich wegkreuzen lassen und muss sie gar nicht mehr hinschreiben. Die unten muss ich auf jeden Fall erstmal behalten und muss gucken, was da passiert. Das ist der Grund dafür, warum wir diese Unterscheidung hier machen. Und ich hoffe, dass das mit dem Wegkürzen, was ich gesagt habe, gleich deutlich wird, wenn ich hinschreibe, was G tau ist. So, nach Definition ist das R G Kringel R. Und ich möchte jetzt ganz explizit die Elemente von R hinschreiben, mit den ganzen Indizes, mit den ganzen Bezeichnungen. Und dann möchte ich benutzen, was wir uns gerade überlegt haben, was da passiert. So, wir orientieren uns an dem da oben, schreiben aber die Leute aus RG und R explizit hin. Und dann passiert das. Ich laufe von 1 bis K. Jetzt habe ich erstmal... Ach so... Da haben sich jetzt schon die ganzen Sachen weggekürzt. Ich möchte einen Zwischenschritt hinschreiben. Boah, der Teil ist doch wieder schwieriger, als ich dachte. Okay, zuerst machen wir RG Kringel R. So, dann schreibe ich nochmal ab, was da oben steht. Ich laufe jetzt also über x mal y minus 1 quer. X kommt aus RG. Y kommt aus R und AX gleich AY. Jetzt schauen wir uns diese Terme näher an. Wenn X aus RG kommt und Y aus R und wenn die die gleiche Nebenklasse repräsentieren, dann habe ich da die gleiche Nebenklasse repräsentieren, dann habe ich da ja so ein Produkt, X mal Y minus 1, was in H liegt. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, eine Nebenklasse von H zu repräsentieren, ist dasselbe wie da drin zu liegen.
Deswegen haben wir das hier ausgerechnet. Alle Nebenklassen von H kommen in dieser Form vor. Das ist diese Idee mit dem Omega I. Wenn ich jetzt also so eine Situation habe, x aus R, g, y aus R, die repräsentieren die gleiche Nebenklasse, dann heißt das, x kommt nicht nur aus R, g, sondern x kommt gleichzeitig auch aus H, y und der Repräsentant hier kommt aus R. Das heißt, ich bin genau in so einem Durchschnitt drin. Und wie kann ich in so einem Durchschnitt drin liegen? Da gibt es diese beiden Möglichkeiten. Und wir haben uns vorhin überlegt, im ersten Fall, immer dann, wenn dort nicht 0 ist, dann lande ich hier wieder in R. Das heißt, ich kann dann einfach den nächsten Teil im Produkt so wählen, dass dann dort das y, also das haben wir jetzt entsprechend gemacht. Das ist quasi das x, was ich hier habe. R gebe ich mit das. Und das y, was jetzt kommt, das, was hier das minus 1 liefert, das kann ich jetzt durch hinsortieren, so hinkriegen, dass das einfach das gleiche Ding aus R ist und dann kürzt sich das weg. Das heißt also, dass immer wenn wir in diesem ersten Fall landen, wir die x und y so zusammensortieren können, dass die sich hier wegkürzen, diese Terme. Da bleibt einfach nichts übrig. Welche bleiben? Wenn ich das alles hingeschrieben habe, es bleiben die, wo x aus RG kommt, wo x gleichzeitig in HY liegt und wo der zweite Fall eintritt. Und die einzigen Repräsentanten, die wir dann bekommen, also die einzigen Möglichkeiten für x, das ist jetzt wichtig, das sind nur die x, über die wir sprechen, sind die von dieser Gestalt. Das heißt, ich merke mir jetzt hier, das hier oben, dass nur x übrig bleiben von diesem Typ, und erstmal schreibe ich nur diese Informationen. Denn dann repräsentieren die gleiche Nebenklasse. Also das ist der x-Anteil und hier kommt der y-Anteil gi hoch minus 1 quer. Der Rest hat sich weggekürzt durch geschicktes Hinbasteln. So, jetzt schreibe ich mir unten weiter. Wir wollen ja noch mehr ausrechnen. Wir wollen ja irgendwie zu dieser Aussage, die in E stand, dass das in Wirklichkeit eine Potenz von G ist, modulo Sachen in H-Kern quer. Okay, dazu fügen wir fügen was ein. Ich muss kurz überlegen. Wir fügen vorne eine namhafte 1 ein. Ja, ich glaube, so geht es am besten. Vor diesem ganzen Zeug schreibe ich jetzt einfach nochmal hin, g hoch ni mal g hoch ni hoch minus 1. Dabei passiert nichts. G hoch ni, g hoch ni hoch minus 1, dann kommt der Rest. Ni, g hoch ni, ni hoch minus 1, alles wie vorher und das ganze Zeug immer noch quer. Warum habe ich das gemacht? Hier steht gi, hier steht gi hoch minus 1. Hier steht g hoch ni hoch minus 1, hier steht g hoch ni. Das ist ein Kommutator. Das hier ist der Kommutator g hoch ni, gi hoch minus 1. Quer. Heißt also, ich kann das jetzt schreiben als g hoch ni mal diesen Kommutator quer. Und warum ist dieser Kommutator für mich interessant? Na, in Teil E war es doch so, dass das g auf einmal aus h kam. Das heißt, dieser Teil kommt aus H und dann kommt diese Potenz auch aus H. Und das heißt, dass das ein Kommutator ist, der in H Stern liegt. Kurz überlegen, was mit den GIs. Achso, genau, ich muss es ja nur richtig schreiben. Wenn ich den Kommutator richtig schreibe, dann sehe ich, dass das G hoch NI mal irgend sowas Konjugiertes ist und dann sehe ich, dass das in dass das insgesamt in H liegt. Irgendwo, Moment, ich muss kurz nachdenken.
G liegt in H, aber ich brauche doch. Ah, ich frage nur, dass das Konjugierte da drin liegt.
Ah, aha, okay, Moment. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz so besprechen. Also G ist in H, ist klar. Dann liegt auch diese Potenz da drin. Aber damit dieser Kommutator in H Stern liegt, nur das untere hier oben quer, brauche ich doch, wie war das? G hoch N U hoch G I hoch minus 1. Ach so, das ist Teil C. Die Tatsache, dass I hoch NI bei Multiplikation von rechts nichts macht mit diesen Nebenklassen, das ist der Grund. Deswegen liegt das in H. Oh, das ist ja noch viel subtiler, als ich dachte. Okay, Moment, ich muss es ordentlich hinschreiben. Das liegt in H, weil, also ja, liegt es. Ich muss es richtig hinschreiben. H, G, I. G N I ist das gleiche wie H G I. Das heißt, wenn ich jetzt das G I hoch minus 1 auf die andere Seite bringe, dann steht da G hoch N I konjugiert mit G I hoch minus 1 liegt in H. Ha! Da, oh super, ich habe gerade noch was gelernt. Das heißt also jetzt, dass das auf extrem subtile Weise in H stärker quer landet mit Teil, ich glaube, es war C, den ich gerade benutzt habe, oder?
Ja.
Danke. So, dieses ganze Zeug, das geht da alles irgendwie ein. Das heißt, das liegt, das, was wir da ausgerechnet haben, liegt im Produkt GI, nee, G hoch NI. Das ist das, was da vorne übrig bleibt. Jetzt haben wir noch diesen Kommutator, der in H Stern quer liegt. Das heißt, das liegt in G hoch NI H Stern quer in diesem Produkt. Das ist irgend so ein komisches Produkt von Mengen. Ist erstmal egal, da liegt das drin. Und das wollen wir vergleichen. Wir wollen ja irgendwie das mal H Stern quer vergleichen mit so einer Potenz von G quer mal H Stern quer. Und wenn wir das vergleichen, dann sehen wir schon, dass der Teil hier hinten egal ist, denn da ist so ein H-Stern quer dabei. Eigentlich kommt es nur auf diesen ersten Teil an, oder auf diese Potenzen von G. Wenn man modulo H-Stern quer rechnet, dann fällt ja das da hinten weg. Das ist also die letzte Rechnung, die wir noch machen. Das ist ja ganz spannend. Das können wir erstmal eine Notiz machen.
Der H-Stern, siehe C. Ach so, wischen.
Wir haben uns die Pause gleich echt verdient. Schreibe ich einfach nochmal hin.
Das G hängt hier jetzt gerade von gar nichts ab. Das heißt, wenn ich dieses Produkt bilde, dann bilde ich eigentlich G hoch die Summe der Indizes und dann noch quer. Steht da also G hoch Summe, I gleich 1 ist K, I, quer. Quer.
Das geht auch schön.
Ich könnte auch G quer hoch das machen. Das ist vielleicht besser. Ja, so. Ist ja verträglich, ist ja ein Homomorphismus. Mal H quer. Die MIs waren die Mächtigkeiten der Omega-Is. Die disjunkte Vereinigung der Omega-Is ergibt die ganze Menge G modulo H. Deswegen ist diese Summe nichts anderes als die Anzahl der Nebenklassen. Deswegen ist das G quer hoch Mächtigkeit von G modulo H mal H quer. Und wir wissen, dass die Anzahl der Nebenklassen dasselbe ist wie der Index. Und damit sind wir fertig. Das war E.
Jetzt steht hier noch so ein kleines wie behauptet. Ja, wir haben schon wieder vergessen, was wir behauptet haben, aber das war's. Das ist bei E. Und ich lasse jetzt einfach kurz in diesem Gefühl von was zur Hölle, wieso? Ich meine,
ja. Da kommen dann gleich nach der Pause ein paar Resultate, wo wir das benutzen und auf einmal werden wir denken, oh, das ist ja schön, da kommen ja sinnvolle Dinge raus und auf einmal sieht es wieder aus wie Gruppentheorie und nicht wie,
ja, ich weiß auch nicht. Das fühlte sich gerade nicht an wie Gruppentheorie, nicht für mich. Das war einfach komisches Rumgerechnen.
Aber es ist ganz spannend, dass diese Idee, die so seltsam und so künstlich aussieht und gar nicht so, als würde man irgendwas Organisches tun, auf einmal zu so wunderschönen gruppentheoretischen Sätzen führt. Das ist wirklich ganz spannend. Wir gönnen uns jetzt eine Pause von gut 10 Minuten vielleicht, so bis 10 vor, und machen dann, einfach damit wir das noch genießen können, dass wir jetzt so hart gearbeitet haben, machen wir dann noch ein, zwei Resultate, wo wir das auskosten können, was wir da jetzt wissen. Bis gleich.